Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Vor gut zwei Wochen ist ein japanischer Frachter vor Mauritius auf Grund gelaufen. Nun verliert er seit Tagen Öl. Aus Japan war zunächst nichts zu hören, doch nach den Vereinten Nationen und Frankreich verspricht jetzt auch die japanische Regierung, ein Hilfsteam zu senden. Dazu gleich. Außerdem hinterfragen wir die Ernährungsmode, Nahrungsmittel mit Proteinzusatz zu sich zu nehmen. Ist das wirklich notwendig? Im Verbrauchertipp schauen wir auf Fotobücher und jetzt gleich reden wir über Nachfüllstationen für Lebensmittel, Shampoos und Waschmittel, die Plastik vermeiden sollen. Welches Potenzial haben sie? Dazu hören wir gleich eine kritische Stimme. Zunächst aber, wie angekündigt, nach Mauritius. Dem Urlaubsparadies bleiben die Touristen schon wegen Corona fern. Jetzt droht dem Land die größte Umweltkatastrophe in seiner Geschichte. Schon am 25. Juli ist ein Tanker dort auf ein Riff aufgelaufen. Seit mehr als einer Woche läuft dort Öl aus und die dreifache Menge befindet sich noch an Bord. Katrin Erdmann berichtet.
Erst der Hilferuf der Regierung von Mauritius hat die Japaner offensichtlich alarmiert. Aufgrund der Anfrage aus Mauritius haben wir uns entschieden, ein sechsköpfiges Team zu entsenden, heißt es in einer Pressemitteilung des japanischen Außenministeriums. Es soll helfen, ausgelaufenes Öl aus dem Frachtschiff Wakashio aus dem Meer zu entfernen, hieß es. Mehr als ein Viertel der rund 4000 Tonnen Öl sind nach Medienberichten bereits vor der Küste der Insel ins Meer geflossen. Der stellvertretende Vorsitzende der Betreiberfirma Mitsui, Akihiko Ono, entschuldigte sich gestern für das Unglück und sagte: Wir werden alles Notwendige tun, um die Schäden einzudämmen. Wir werden jede und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um mit der Situation umzugehen. Das 300 Meter lange Schiff war am 25. August vor Mauritius auf Grund gelaufen. Seit vergangenen Donnerstag verliert einer der Tanks Öl. Warum? Darüber rätseln die Japaner. Mitsui-Manager Masanori Kato. Das Schiff ist zu nah an die Insel gekommen, aber warum das so gekommen ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ob das aus Versehen oder durch ein Missverständnis passiert ist, müssen wir noch klären. Unklar ist, warum weder das GPS-System des japanischen Frachters noch die Behörden von Mauritius die Besatzung vor der Gefahr, auf Grund zu laufen, gewarnt haben. Durch das Öl sind mehrere Naturschutzgebiete gefährdet. Die Regierung hat bereits einen Umweltnotstand ausgerufen. Es droht die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte des Landes. Eine Katastrophe nicht nur für Tiere und Pflanzen, sondern auch für den Tourismus.
Und wir bleiben beim Öl oder besser, wir gehen zu dem Erdölprodukt Plastik über und seiner Vermeidung. Die Zahl der Unverpacktläden, die wächst ja. In denen kann man sich von Linsen, Getreide über Shampoo und Putzmittel alles Mögliche selber abfüllen. Und ganz allmählich ziehen auch Supermärkte wie Temma oder auch DM nach in vereinzelten Filialen und zunächst mal auf Probe. Nachfüllstationen klingen nach einer guten Idee, aber funktionieren Sie denn auch? Sind Sie die Lösung für unser Plastikproblem? Reinhard Schneider, Chef und Inhaber der Firma Werner und Merz, der bezweifelt das. Herr Schneider, erklären Sie uns doch mal, warum?
Es kommt immer darauf an, was man mit diesen Nachfüllstationen denn einkaufen möchte. Für sogenanntes trockenes Schüttgut, das heißt Müsli oder andere trockene Produkte, kann das einigermaßen funktionieren. Da hat das seine Berechtigung, aber für zum Beispiel so Warengruppen, die flüssig sind oder vielleicht sogar möglicherweise glitschig sind wie Reinigungsmittel, gibt es da ganz andere Probleme. Und zwar in unseren Produktkategorien sind das gleich drei. Nämlich einmal muss das Richtige immer auf der Packung draufstehen. Informationen über Inhaltsstoffe, auch für Allergiker zum Beispiel. Das muss man sicherstellen. Das ist immer schwierig, wenn man dann selbst mitgebrachtes Gefäß hat. Das nächste ist die Verkeimung bei der Ausgabe. Das heißt, solche Nachfüllstationen neigen bei Flüssigprodukten dazu, dass die Bakterien da ein wahres Fest feiern, auch übrigens in den mitgebrachten, schon mal benutzten Gefäßen. Und Konservierungsstoffe sind immer sehr unökologisch, wenn man damit dann wieder versuchen muss, die Stabilität hinzukriegen der Produkte. Und last but not least, wenn dann auch mal was auf den Boden kommt, vielleicht Unachtsamkeit oder auch ältere Personen, jüngere Personen, die sich mit der Maschinerie nicht so perfekt auskennen und jemand rutscht auf den glitschigen Fleck aus, wer haftet? Das sind alles noch Fragen, die ungelöst sind.
Lassen Sie uns gleich Punkt für Punkt da mal kurz durchgehen. Nur als Einwand, man muss wissen, Sie selber, klar, stellen Reinigungsprodukte her, die Sie unter dem Namen Frosch vertreiben, die selber auch ein ökologisches Image haben. Haben Sie Sorge, dass die Nachfüllstationen so etablierte Ökomarken wie Ihrer irgendwann das Wasser abgraben?
Nein, da bin ich tiefenentspannt, weil die Betreiber dieser Nachfüllstationen wissen zum größten Teil selbst, dass sich das nie im großen Umfang durchsetzen wird, sondern es geht meistens um den PR-Effekt. Denn auch das Betreiben einer solcher Nachfüllstation, die ganze Logistik ist sehr schwierig. Man hat dort pro Verkaufsfläche wesentlich weniger Bevorratung und man braucht eigentlich immer jemand, der in der Nähe ist, um Leuten zu helfen, die damit jetzt nicht so richtig umgehen oder wenn mal wieder was daneben gegangen ist. Und das führt eigentlich zu dem klassischen Recycling bei unseren Warengruppen, also gerade bei Flüssigprodukten, nie eine ernsthafte oder nie eine wirkliche Alternative sein. Wird auch der Umwelt dann nicht helfen, weil wenn es dann so teuer ist, dass die Leute sich das nicht leisten wollen, weil da immer jemand daneben stehen muss, dann ist ja auch niemandem geholfen.
Das mit den Etiketten, sagten Sie am Anfang, das sehe ich ein. Die EU verlangt, dass genau draufsteht, welche Inhaltsstoffe drin sind, auch für Allergiker. Da könnte man vielleicht ja noch dafür sorgen, wie Sie sagen, dass da jemand daneben steht, der guckt, dass das richtige Etikett draufkommt. Ein weiteres Problem, sagten Sie, sei die Verkeimung sowohl der mitgebrachten Behälter als auch der Zapfanlagen selber. Ja. Könnte man das nicht irgendwie lösen? Indem man zum Beispiel gespülte Container
ausgibt? Ja, das löst
man
normalerweise über Konservierungsstoffe. Muss man aber wissen, diese Konservierungsstoffe gehören chemisch gesehen zu den sogenannten Bioziden. Das heißt, die sind dazu da, um Lebewesen, eben Bakterien, abzutöten und gehören deswegen zu den unökologischsten Inhaltsstoffen überhaupt, weil sie eben auch die biologische Abbaubarkeit der Produkte, die ja erwünscht ist bei Putzmitteln, zunichte macht.
Dann wären noch die Haftungsfragen, die Sie angesprochen haben. Sie sagen im Moment, wenn da Seife austritt und jemand darauf ausklitscht, ist völlig ungeklärt, wer dafür haften muss, dass jemand sich das Bein bricht.
Ja, das ist schwierig. Ist es der Hersteller der Produkte? Ist es der Händler? Weiß man nicht so genau. Und bei diesen Systemen, immer bei komplexen Systemen, entweder man schafft ein sehr stark mechanisiertes Gerät dorthin, das ist dann auch sehr teuer mit Kapselung, dass da nichts daneben gehen kann, oder man stellt jemand ab, der einfach aufpasst. Und beides ist im Endeffekt unbezahlbar, weil wir reden ja über Warengruppen, bei denen die Leute schon auf sehr kleine Preisunterschiede achten.
Das heißt, unterm Strich sagen Sie, diese Geräte, diese Nachfüllstationen werden sich nicht durchsetzen, sondern, Sie haben es vorhin gesagt, sind PR-Aktionen.
Naja, es haben schon sehr, sehr viele versucht, auch viele Supermarktketten, und alle haben es wieder gelassen.
Was ist denn die Alternative?
Die Alternative wäre, dass man mit Gebinden arbeitet, die komplett, und zwar mit wenig oder mit gar keinem Qualitätsverlust, mit keinem Mengenverlust und vor allem mit ganz wenig Energie im Kreislauf geführt werden, also recycelt werden. Und das ist heutzutage auch beim Plastik möglich. Wir machen das ja mit sämtlichen unserer Froschflaschen, weil wir diesen Kreislauf komplett schließen und das ohne großen Aufwand an Energie, und deswegen bleibt es auch bezahlbar.
Das heißt, bei Ihnen ist alles komplett recycelbares Plastik?
Es ist nicht nur recycelbar, sondern es ist zum allergrößten Teil, wird es jetzt schon recycelt.
Also die Beimischung bei den allermeisten Plastikflaschen an recycelbarem Plastik und der Wille, das auch umzusetzen, ist nämlich verschwindend gering.
Ja, das ist immer das Problem. Recycelbar heißt ja auch noch nicht, dass es recycelt wird, weil das, was in den gelben Sack geworfen wird, wird leider heutzutage noch zu häufig verbrannt. Wichtig ist, dass auch eine Nachfrage nach Rezyklaten entsteht, und das machen wir, haben wir als Erste gemacht und machen es am umfangreichsten, und wir freuen uns, dass andere, wie zum Beispiel Beiersdorf, auch Ähnliches jetzt in Angriff nehmen und sich das langsam rumspricht, dass das die beste Lösung ist, zumal das auch für den Konsumenten gar keine große Umgewöhnung bedeuten würde.
Wie viel teurer werden Ihre Produkte dadurch?
Das ist minim. Also wir haben vielleicht nicht dieselbe Umsatzrendite wie manche unserer großen Wettbewerber, weil wir einen Teil der Mehrkosten, großen Teil der Mehrkosten einfach selber schlucken sozusagen. Aber das ist im Bereich von wenigen Cent. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die kann sich wirklich jeder leisten. Da ist niemand ernsthaft von diesem Weg der Umwelt etwas Gutes zu tun, preislich ausgeschlossen.
Nachfüllstationen für Flüssiges wie Shampoo, Seife oder Putzmittel werden sich nicht durchsetzen, glaubt zumindest Reinhard Schneider, der hinter der Firma Frosch steckt. In diesem Corona-Sommer kommen besonders viele Touristen ins Wattenmeer, weil sie die Reise ins Ausland scheuen. Hotel- und Restaurantbesitzer fällt ein Stein vom Herzen, denn der Lockdown im Frühjahr, der hat allen nochmal deutlich gezeigt, wie abhängig diese Region vom Fremdenverkehr ist. Doch mehr Touristen bedeuten hier auch mehr Belastung für die Umwelt, ganz eindeutig. Vanja Budde berichtet.
Natur, Natur sein lassen, ist die Grundlage im Nationalpark, und was der Mensch kennt, das kann er auch schützen. Die Beziehungen im Watt untereinander, wer von wem hier abhängig ist, wie schnell dieses Gleichgewicht auseinandergebracht werden kann.
Das alles wolle er den Wattwanderern zeigen, sagt Guide Joko Puliat. Vor dem ostfriesischen Küstenörtchen Halesiel steht er bei Niedrigwasser im Nordseeschlick und erklärt, wie einmalig und wie empfindlich dieses Ökosystem ist. Ein Tankerunglück wäre der GAU für die etwa 10.000 Arten, die das Wattenmeer bevölkern. Aber da sind noch andere Gefahren.
Der Mensch, ein Teil des Nationalparks auch ist mit all seinen Bedürfnissen. Der Tourismus, all das gehört dazu und kann auch Belastung werden für eine Natur. Hier versucht man mit einer Strategie für nachhaltigen Tourismus, ja, nicht mehr Masse zu schaffen, sondern eher mehr Qualität.
Joko Puliat lebt selbst vom Tourismus, ist aber auch Kooperationspartner des Nationalparks und des World Wide Fund for Nature, WWF. Er geht mit maximal 16 Teilnehmern ins Watt, statt mit bis zu 50. Natur- und Umweltschutz stehen bei seinen Touren im Zentrum. Die Interessen von Wirtschaftsverbänden, Fischern und Umweltschützern müssten austariert, gemeinsame Lösungen gefunden werden, betont Puliat. Urlauber Sven Deutschendorf aus Düsseldorf, Mitglied im BUND, überzeugt das nicht.
Wenn man dann eine Kompromisslösung findet, soll das so sein. Ich sehe aber eben wenig Kompromiss und viel wirtschaftliches Interesse, wie eigentlich überall.
Die Nationalparkverwaltung müsse mehr klare Kante zeigen und den Naturschutz offensiver durchsetzen, fordert Deutschendorf. Dem widerspricht Peter Südbeck. Er ist Leiter der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven.
In unserem großen Nationalpark mit 345.000 Hektar haben wir über 60% Ruhezone, bei uns die höchste Schutzzone. Auch das ist kein geringer Wert, überhaupt nicht. Und das letzte Drittel ist Zwischenzone, wo wir eigentlich auch eine völlige Veränderungssperre haben. Das heißt, die Landschaft darf nicht durch Bauten und andere Dinge verändert werden. Wir haben also bei weit über 95% der gesamten niedersächsischen Küste ein gesetzlich normiertes Verbot der grundlegenden Veränderung. Das ist schon wirklich ein hohes Schutzziel.
Dass alljährlich Millionen Touristen an die Küste des Wattenmeeres strömen, sei kein Widerspruch, argumentiert Südbeck.
Wir haben durch Umfragen Zustimmungswerte zu den Qualitäten der Landschaft, sauberes Wasser, saubere Luft, Tiere und Pflanzen, und zum Schutz der Landschaft durch einen Nationalpark. Und das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Gäste, die zu uns kommen, das alles, was man tut, zum Erhalt der Natur auch in deren Interesse ist.
Die Wege nicht verlassen, Hunde an die Leine, keine Drachen steigen lassen, Kitesurfen nur in bestimmten Zonen. Bei der Wattwanderung mit Joko Puliat vor Halesiel zeigen sich die Gäste einsichtig, dass diese Regeln sein müssen.
Ja, total. Also ich finde das auch gut. Man fährt wegen der Natur hin und nicht wegen einem anderen. Da muss man halt woanders hin Kitesurfen gehen, wenn man das machen möchte. Und es gibt jede Menge Hotels und Ferienwohnungen. Und was bringt es, wenn man jetzt hier immer mehr Geld verdient, aber das hier alles vor Ort zerstört? Wenn das zerstört ist, dann kommt der Tourismus auch nicht mehr.
Ja, ich denke mal, das ist angebracht. Weil der Mensch selber, man erlebt es leider immer wieder, ist dann zu Freiwilligkeiten leider nicht so bereit.
Joko Puliat sagt, dass der existenzielle Schock des Corona-Lockdowns eine Chance gewesen wäre, die Strategie des Weltnaturerbes Wattenmeer für einen nachhaltigen Tourismus intensiver umzusetzen. Doch diese Chance werde gerade vertan.
Man sieht ja, wie schnell wir in eine Normalität hier wieder hereinkommen, in der es nur darum geht, jetzt wieder Geld zu verdienen, Und das Thema Nachhaltigkeit wird da nur von denen auch umgesetzt, die sowieso an dem Thema dran waren.
Der Nationalpark Wattenmeer und der Massentourismus. Ernährungswissenschaftler haben sich jahrelang vor allem an zwei Gruppen von Nahrungsmitteln abgearbeitet. An Fetten und an Kohlenhydraten. Erst waren die einen des Teufels, dann die anderen. Und während viele Ernährungsfachleute dabei geblieben sind, dass es gut ist, von allem etwas zu essen und von nichts zu viel, fokussiert sich das Interesse inzwischen sehr stark auf eine dritte Nährstoffgruppe, auf Proteine oder eben Eiweiß. Denn nicht mehr mager ist das neue Schönheitsideal, sondern muskulös, trainiert. Und eine proteinreiche Kost soll ja angeblich das Körperfett schmelzen lassen und das Muskelwachstum anregen. Deshalb setzen gerade alle möglichen Nahrungsmittelkonzerne ihren Produkten Eiweiß zu. Es gibt Brot und Müsli mit Protein angereichert und es gibt sogar Proteinwurst. Wie gesund sind diese Lebensmittel? Die Verbraucherzentrale in Bremen hat das gerade untersucht und ich habe vor der Sendung mit Annabel Dirks geredet, einer der Autorinnen. Und ich habe sie gefragt, ob sie Nahrungsmittel empfehlen würde, die mit Proteinen angereichert sind.
Nee, also wenn man sich ausgewogen ernährt, sind diese Produkte absolut nicht notwendig.
Sie sind nicht notwendig, sagen Sie. Für keinen, auch nicht für Sportler?
Nee, also bei Sportlern ist das ja schon so, dass sie einen etwas erhöhten Eiweißbedarf haben. Aber da die insgesamt einen erhöhten Energiebedarf haben, essen die ja auch mehr. Und wenn sie sich da ausgewogen ernähren, decken sie da genauso auch ihren Proteinbedarf mit.
Von welchen Lebensmitteln reden wir? Ich habe ja ein bisschen Brot und Wurst angesprochen. Was ist da sonst noch so auf dem Markt?
Ja, es gibt einmal die Produkte der üblichen Grundernährung, die Sie auch genannt haben, wie Brot, Joghurt oder auch Milchprodukte. Aber auch süße Sachen wie Desserts, wie Schokopudding oder auch Müsliriegel, aber sogar auch Schokolade und High-Protein-Drinks gibt es auch. Und die haben vor allem einen hohen Zuckergehalt, mit dem man auch schnell sehr viele Kalorien aufnimmt.
Unterm Strich bleibt dann, dass diese Eiweißbomben in den Supermärkten deutlich mehr den Konzernen nutzen, die sie herstellen, als denen, die sie dann nehmen, die sie essen oder trinken.
Das kann man so sagen, ja. Die sind nicht notwendig.
Brauchen wir denn eigentlich grundsätzlich mehr Eiweiß? Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja rein rechnerisch, reicht eine normale Ernährung komplett aus, um Muskeln aufzubauen. Wenn ich jetzt sehr hart trainiere, das sagen ja viele von sich, die wollen richtig Muskeln aufbauen, wie viel mehr Eiweiß brauche ich dann eigentlich?
Also das ist eigentlich so, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung in Deutschland generell mit Eiweißen schon überversorgt ist durch die normale Ernährung. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung braucht man ungefähr 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und Sportler, die sich mehr als 5 Stunden am Tag wirklich intensiv trainieren, die haben einen höheren Bedarf. Das heißt, wenn ich nur einmal in die Woche ein bisschen joggen gehe, dann habe ich diesen Sportlerstatus noch gar nicht. Und wenn man wirklich so ein Sportler ist, der mehr als 5 Stunden Sport in der Woche macht, dann hat man ungefähr einen Eiweißbedarf von 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht.
Dazu braucht man kein Zusatzprodukt vermutlich, sondern da kann man auch einfach ein bisschen mehr Joghurt essen oder mehr Ei.
Genau, da die ja insgesamt mehr essen. Die essen dann auch eine Scheibe Brot mehr und die essen zum Mittag mehr Nudeln als jemand, der nicht so viel Sport macht. Da ist überall Protein drin. Also das ist gar nicht notwendig, dann zusätzlich auf so ein eiweißreiches Produkt zu setzen.
Ist es eigentlich auch eine Frage, woher das Eiweiß kommt? Sie haben ja gesagt, wir essen alle mehr als genug Eiweiß. Mhm. Ich vermute, viel von dem Eiweiß kommt ja auch über Wurst und Fleisch.
Ja, genau. Das sind große Proteinquellen, auch Hülsenfrüchte und Vollkornbrot, aber auch Milch und Milchprodukte sind dafür ja bekannt. Und dann ist es auch so, dass es bestimmte Kombinationen von Lebensmitteln gibt, bei denen das Eiweiß dann besonders gut aufgenommen werden kann. Wie zum Beispiel, wenn man Bohnen mit Reis kombiniert oder auch das bekannte Gericht aus Kartoffeln mit Ei und Spinat. Da war ja bislang immer der Spinat so viel bekannt, aber der ist es gar nicht, der dieses Eiweiß liefert, sondern vor allem die Kombination aus Kartoffeln und Ei. Dass okay. Man so auf hochwertige Eiweißlieferanten setzt.
Also, was raten Sie unterm Strich? Finger weg von den Zusatzprodukten?
Genau, diese Zusatzprodukte sind nicht notwendig. Es ist auch nicht notwendig, zusätzlich Eiweiß zu essen. Wenn man eine ausgewogene Ernährung hat und regelmäßig Vollkornprodukte isst, zum Mittag auch mal Hülsenfrüchte und regelmäßig Milch und Milchprodukte in Form von einem Joghurt und einer Scheibe Käse aufs Brot. Und wer es mag, ab und an auch ein Stück Fleisch isst, der hat seinen Eiweißbedarf schon mehr als gedeckt damit.
Annabel Dirks aus dem Ernährungsteam der Verbraucherzentrale Bremen sagt, selbst Sportler brauchen keine mit Protein angereicherten Lebensmittel.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Fotobücher sind schön zum Anschauen, leider nicht nur für Freunde und Familie, sondern auch für Hacker. Die Stiftung Warentest war erstaunt, wie viele Sicherheitslücken es bei den Fotobüchern gab. Vor dem Zugriff Fremder sind die hochgeladenen Fotos oft nur unzureichend geschützt. Aber es gab letztlich auch gute Fotobuchqualität zu sicheren Bedingungen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Ein schlechtes Omen war es auf jeden Fall, als gleich zwei Anbieter ihren Kunden falsche Fotobücher zusandten, nämlich mit Aufnahmen von Fremden. Ein Versehen sicherlich, aber eines, was dann doch die Lücken bei der Datensicherheit von Fotobüchern besonders deutlich machte. Denn die privaten Aufnahmen, die die Kunden den Herstellern anvertrauen, sollten zumindest einen Basisdatenschutz haben, sagt Warentester Gunnar Schwan. Doch einige Fotobuchanbieter patzten schon bei Passwörtern und Anmeldevorgang.
Teilweise waren die Passwörter nur ein Zeichen lang bzw. drei Zeichen lang. Das war das, was der Anbieter vorsah als Mindestmaß, also ein sehr kurzes Passwort. Und das andere ist der Schutz gegen häufige Anmeldeversuche. Wenn man ein relativ kurzes Passwort einrichtet und gleichzeitig ist es möglich für einen Angreifer, sich sehr, sehr häufig anzumelden, ohne dass er ausgebremst wird, dann kann man natürlich das Passwort erraten. Und das haben wir bei 7 von 12 Anbietern so festgestellt.
Was zu Abwertungen führte. Bei der eigentlichen Untersuchung der Fotobücher gab es bessere Bewertungen. Das Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf der Bildqualität. Und da gab es kaum gravierende Patzer. Die gedruckten Fotos sollten farbgetreu und kontrastreich sein, so Gunnar Schwarm.
Kurz gesagt, drucken die guten Anbieter die Bilder so, wie die im Original aussehen. Das heißt, man hat eine neutrale Darstellung. In dem Zusammenhang sind auch die sogenannten Bildoptimierungen wichtig. Da haben wir festgestellt, dass einige Anbieter da eingreifen, obwohl der Kunde das vielleicht gar nicht möchte oder sich explizit dagegen entschieden hat. Und bei den nicht so guten Beispielen, da sieht man dann Fehler wie Streifen beispielsweise in Farbverläufen oder dass die Bilder allgemein flau oder matschig wirken.
Untersucht wurden auch die Unterschiede zwischen einem Standardfotobuch und der teureren Premium-Variante. In den meisten Fällen lohnen sich die Mehrausgaben, nur beim Anbieter Poster XXL nicht. Hier war die Standardvariante sogar besser als das Premium-Produkt. Die größte Angebotsvielfalt, also unterschiedliche Buchformate, Papierarten und Gestaltungsmöglichkeiten, liefern Sewe, Fotoinsight und Pixum. Drei eher teure Anbieter, die ohne die Mängel in der Datensicherheit im Spitzenfeld der Untersuchung gelandet wären. Überraschend, in der Gesamtbewertung lagen zwei Discounter vorn, nämlich Fotobücher von Lidl und Aldi.
Dort kostet ein Fotobuch in einfacher Qualität ca. 15 Euro. Da bekommt man ein Buch Digitaldruck auf dünnerem Papier mit einer ganz normalen Buchbindung. Und ein höherwertiges Fotobuch kostet nur ca. 20 Euro. Das ist dann auf richtigem Fotopapier und man hat sogar eine Lay-Flat-Bindung. Wenn Sie das aufklappen und Sie haben da so ein großes Panoramabild über zwei Seiten gezogen, dann sieht das aus wie ein großes Bild und nicht mehr wie ein aufgeschlagenes Buch.
Bei allen Anbietern müssen Kunden noch mit Versandkosten zwischen knapp 3 und 6 Euro rechnen. Übrigens wurden die Fotobücheranbieter mit Datenschutzproblemen vor Veröffentlichung über ihre Versäumnisse unterrichtet. Und in den meisten Fällen haben sie die kritisierten Sicherheitslücken inzwischen geschlossen. Beispielsweise durch die Vorgabe, nun doch mindestens 8 Zeichen für ein sicheres Passwort zu verwenden.
Das war der Verbrauchertipp in der Sendung Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Ihnen noch einen schönen Tag.